Herzlich willkommen. Mir zugeschaltet aus Berlin ist heute Sarah Gmür. Hallo.
Hallo.
Frau Gmür, welchen Traum haben Sie sich zuletzt erfüllt?
Ja, das ist, diesen Roman zu veröffentlichen.
Zu Gast bei Karline Thüroff auf Bayern 2.
Sarah Gmür schreibt über Mütter im Plattenbau.
Ja, und dieser Roman, von dem sie spricht, heißt 18. Stock. Diese Woche ist er erschienen. Herzlichen Glückwunsch erstmal.
Dankeschön.
Es geht sehr viel tatsächlich um Träume in diesem Buch und es geht auch um Mütter im Plattenbau. Ich weiß, dass Sie selbst Mutter sind von zwei Kindern. Woher kam die Idee, das Buch in einem Berliner Plattenbau anzusiedeln?
Ich wohne selber in Lichtenberg und wenn ich aus dem Haus gehe, sehe ich halt die Plattenbauten. Und ich sehe aber auch die Rummelsburger Bucht auf der anderen Seite mit den schönen Townhouses. Und ja, ich habe immer diese zwei Welten gesehen und da war mir klar, es muss irgendwie im Plattenbau und irgendwie am Wasser spielen.
Und Sie beschreiben das Leben im Plattenbau ziemlich eindrücklich und auch nachvollziehbar, finde ich. Also die kaputten Aufzüge, die alleinerziehenden Mütter, die sich dann im Hof treffen, während ihre Kinder spielen. Die einen träumen noch, die anderen haben das Träumen schon aufgegeben. Ist der Plattenbau für Sie so ein Hort der unerfüllten Träume?
Er ist auf jeden Fall symbolisch, gibt da halt genau das her, was ich vermitteln wollte, vor allem so als Gegensatz. Und ich kenne zwar Leute, die im Plattenbau wohnen und sehr wohl ihre Träume verwirklichen. Ich glaube, es gilt nicht allgemein, aber im Plattenbau gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele verschiedene Leute. Und das war natürlich als Autorin sehr spannend.
Woher kennen Sie diese Leute? Woher wissen Sie von diesen Leuten? Weil Sie jeden Tag irgendwie sie sehen von Weitem?
Das auch, aber ich habe letztens auch was aufgenommen und der Tontechniker meinte irgendwann, also er hatte das Buch gelesen. Und er meinte, ich wohne übrigens da. Und ich so, ja, wie? Und er so, ja, ich wohne im 19. Stock.
Und eins drüber.
Genau, also die sind unter uns.
Sie selbst sind ja in einem Hotel in der italienischen Schweiz aufgewachsen, haben, glaube ich, nie im Plattenbau gewohnt. Wie haben Sie sich reingefühlt? Weil mit dem Tontechniker haben Sie ja erst, nachdem Sie das Buch geschrieben haben, gesprochen.
Das stimmt. Ich kenne halt die Situation sehr gut, dass man einen Traum hat und manchmal nicht die Mittel oder nicht die Zeit. Und ich habe einfach dieses Gefühl in ein anderes Setting gepackt. Das habe ich auch bei der Glamour-Welt gemacht und bei der Plattenwelt eben auch so.
Und dieses Mittellose, dieses Leben in Armut, wahrscheinlich ging es Ihnen nie so wie der Protagonistin Wanda, aber pleite sein ist auch was Sie kennen, oder?
Das kenne ich. Ich habe auch zeitweise für 6 Euro die Stunde gekellnert, habe aber dann auch wieder sehr gut verdient. Also ich kenne beide Seiten.
Die Ich-Erzählerin Wanda kümmert sich um ihre 5-jährige Tochter und versucht gleichzeitig ihre Schauspielerinnenkarriere wieder zum Laufen zu bringen. Das ist also die Glamour-Welt, die der Plattenbauwelt gegenübersteht. Ich glaube aber trotzdem, der Kampf von Wanda ist einer, in dem sich eigentlich viele Mütter wiedererkennen können, auch wenn sie weder alleinerziehend noch Schauspielerin sind, oder?
Genau, und das war auch mein Ziel, dass ich wirklich sowas schreibe, was universell ist und einfach die Fallhöhe ein bisschen erhöhe. Und ja, ich liebe es auch zu übertreiben und habe ja manchmal auch beim Schreiben wirklich fast, wie nennt man das, karikaturesk. Also ich übertreibe gerne.
Wie war das denn, als Sie Mutter wurden vor 9 Jahren? Haben Sie sich da auch so zerrissen gefühlt wie Wanda oder tun Sie es vielleicht immer noch?
Inzwischen fühle ich das nicht mehr. Es war vielleicht eher nach dem zweiten Kind und dann mit der Pandemie. Da habe ich schon gemerkt, da sind so verschiedene Herzen in mir. Beim ersten Kind war das alles noch so aufregend und da ist ja jeder Brei, will man von Hand machen. Und beim zweiten Kind ist man dann schon pragmatischer und denkt, okay, was will ich eigentlich?
Und die Herzen, die Sie beschreiben, also das eine Herz ist bei den Kindern und das andere, was will das?
Ah, bei mir gibt es eben verschiedene Sachen. Schreiben auf jeden Fall. Ich male auch wahnsinnig gerne. Ich habe jeden Tag eine neue Geschäftsidee. Ja, ganz viele Sachen, die mich interessieren und die ich noch machen will.
Wie bringen Sie das im Alltag unter einen Hut?
Da ich ja immer selbstständig war und bin, nehme ich halt die Zeit, die ich habe. Also ich bin sehr flexibel in der Zeit. Ich kann nachts arbeiten, ich kann zwischendurch arbeiten. Ja, ich muss nicht in ein Büro gehen.
Und schlafen ist überschätzt.
Ich schlafe sehr gerne, aber manchmal kommt das zu kurz.
Das Buch ist tatsächlich gar nicht sentimental geworden. Es ist eigentlich ziemlich cool, es ist hart, es ist berührend, aber es ist nie kitschig. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, steht am Ende schon die Botschaft, hört nie auf zu träumen, oder?
Genau, ja, das ist eigentlich wirklich eine kitschige Botschaft, aber ich finde die so, so wichtig, weil ich auch in meinem Umfeld immer wieder Leute sehe, die halt aufgeben, die sagen, ja, geht nicht anders, ich muss. Und ja, nicht alle haben die gleichen Voraussetzungen, aber ich würde immer versuchen, ja, nichts für gegeben hinzunehmen, sondern dafür zu kämpfen, was man wirklich will.
Haben Sie das geschafft in Ihrem Leben bisher, immer Ihren Träumen zu folgen?
Also ich habe es zumindest immer gemacht, mal mehr und mal weniger erfolgreich. Aber ich bin sehr glücklich und zufrieden. Und ich glaube, Zufriedenheit ist wichtig. Und das bin ich meistens.
Und Sie haben ja wahnsinnig viel gemacht. Ich habe es vorhin schon gesagt, Sie sind nicht nur Autorin, Sie sind auch Schauspielerin, Model, Rapperin, Ex-Rapperin vielleicht. Was schreiben Sie, wenn Sie Ihren Beruf angeben müssen irgendwo?
Okay, also ich bin auch Ex-Model. Also das Modeln ist wirklich schon lange her. Schauspielerei ist auch nur noch sporadisch. Jetzt würde ich sagen Autorin.
Und gibt es irgendwelche Gemeinsamkeiten, die all Ihre Berufe oder Ihre ehemaligen Berufe verbinden oder verbunden haben?
Ich glaube Kreativität. Und auch in meiner Mutterrolle ist Kreativität eigentlich ganz gut. Und so macht man sich's irgendwie schöner und lustiger. Und ja, ich glaube, Kreativität verbindet alles.
Und wer ist Sarah Gmür, wenn sie nichts tut, wenn sie nicht spielt, nicht schreibt, keine Geschichten erzählt? Was ist eine typische Eigenschaft?
Also ich kann sehr schlecht nichts tun. Ja, auch damals, als ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich gemerkt, okay, man kann einfach 90 Minuten oder wie lange auch immer vor dem Fernsehen sitzen und Fußball gucken. Also er macht das, nicht ich. Aber sich einfach die Zeit zu nehmen für die Sachen, die nicht wirklich was bringen, sondern einfach nur genießen. Aber wenn ich nichts tue, ich esse gerne. Und ja, ich würde wahrscheinlich was Leckeres essen, Podcast hören. Aber auch beim Podcast hören, dann putze ich. Also ich bin sehr pragmatisch und versuche jeden Gang irgendwie mit was Sinnvollem zu verbinden.
Also es gibt viel zu besprechen mit Sarah Gmür. Sie ist mein Gast heute in 1:1 der Talk. Und wir hören jetzt Musik, die gehört zu Ihrem Buch 18. Stock. Das gibt's nicht oft, ein Song zum Buch. Aber bei Ihnen ist es so, Maya hat ihn gemacht. Wie kam es zu diesem Track 18. Stock?
Also ich habe mir einen Song zum Buch sehr gewünscht. Aber dachte auch, irgendwie ist das ja nicht möglich. Wer soll das machen? Das ist doch viel zu teuer. Und naja, und dann habe ich aber mit dem Label, damaligen Label von Maya geredet. Und sie meinten, ja, da gibt es eine Künstlerin, Maya, die würde super gut passen. Sie ist sehr literaturaffin und wahnsinnig stark mit ihrer Sprache und so. Und Maya kannte schon, also nicht sie, aber ihre Songs. Und ich fand sie mega. Und ich dachte, ja, wäre großartig. Dann habe ich ihr mein Manuskript geschickt, damals als PDF. Und die vom Label haben mich noch gewarnt, meinten, sie ist sehr picky, also nicht traurig sein, wenn es nicht klappt. Und dann hatte sich aber Maya gemeldet und meinte, ich bin dabei.
Und so klingt das Ergebnis.
Ungeliebte Träume an den Wänden meiner Wohnung. Ich schau sie an mit Reue und ich häng sie auf wie Fotos. Und da draußen ist eine Welt, die hat nichts mit mir zu tun. Und alles schwankt und fällt, das Haus, in dem ich bin. Und ich bin dem Himmel nah, doch bleib den Stern.
Eins zu eins der Talk auf Bayern 2. Sarah Gmür ist heute zu Gast mit ihrem neuen Roman 18. Stock. Und am Ende dieses Buches, da schreiben sie, eigentlich hat nichts dafür gesprochen zu schreiben und eigentlich ist es ein ziemlich bescheuerter Plan, einen Roman zu schreiben und zu hoffen, dass es sich am Ende auszahlt. Warum haben Sie es trotzdem getan?
Weil es wirklich für mich, glaube ich, so ein inneres Bedürfnis war. Also ich habe gemerkt, nach dem Schreiben bin ich zufrieden. Und es macht mich glücklich, obwohl es wirklich anstrengend war, vor allem das immer so dazwischen zu schieben. Und ich habe ja auch ohne Verlag geschrieben, also ich hatte keinen Vorschuss, hatte dadurch auch nicht so Druck, aber auch keinen finanziellen Push. Aber ich habe es getan, weil ich auch das Gefühl hatte, dass ich das sagen will, dass ich was zu erzählen habe.
Was sprach denn gegen dieses Buch? Die Kinder wahrscheinlich, die betreut werden wollten.
Die Kinder, und ich hätte andere Möglichkeiten gehabt, um einfach Geld zu verdienen. Und ich habe aber darauf verzichtet, dachte, okay, ich schreibe jetzt lieber und werde nachher das Manuskript verkaufen und das Geld wird schon kommen. Es war so ein bisschen auf Pump. Ich habe einfach mal gemacht und ich musste schon daran glauben, dass das aufgeht. Und meine Kinder und mein Mann haben mich sehr dabei unterstützt und eben nie gefragt. Eben, das habe ich auch da hingeschrieben, wie lange noch und so. Aber natürlich haben mich andere Leute immer gefragt, ja, was machst du denn genau? Und ab und zu habe ich das auch gar nicht mehr so erzählt, und weil viele das einfach auch nicht verstehen.
Es ist kein autobiografisches und auch kein autofiktionales Buch. Es gibt aber, glaube ich, trotzdem Anknüpfungspunkte an ihr eigenes Leben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war ein Startpunkt oder eine erste Idee die Idee mit der Hirnhautentzündung, die die Tochter der Protagonistin in ihrem Buch hat, weil ihre eigene Tochter die auch hatte.
Genau, genau.
Warum wollten Sie darüber schreiben?
Das war eher ein Müssen, weil nach dieser Erfahrung, die für mich wirklich, wirklich krass war, hatte ich echt Mühe, das loszulassen und habe auch immer wieder die Krankenakte studiert und geguckt, okay, wo ist der Fehler? Wer hätte wann reagieren müssen? Wo hätte ich hartnäckiger sein müssen? Und irgendwann dachte ich mir, okay, das ist wie ein Teufelskreis und ich will da rauskommen. Und durch das Schreiben, dass ich irgendwie das so ein bisschen einordnen konnte, das hat mir sehr geholfen. Und ich muss sagen, die Szene war auch viel, viel länger und da habe ich aber ganz viele Infos dann rausgenommen, wo ich dachte, das interessiert jetzt auch keinen, was da genau, also da waren noch viel mehr Details und dann habe ich das reduziert und auch fiktionalisiert und so konnte ich einigermaßen damit abschließen.
Im Buch wurde die Krankheit ganz lange nicht erkannt von Ärzten und immer als harmlos oder als ja, Mittelohrentzündung oder sonstiges abgetan. Am Ende hatte das aber wirklich Folgen. War das bei Ihnen auch so?
Das war genauso. Aber ich kann niemandem einen Vorwurf machen, denn unsere Tochter hatte eben eine Erkältung, dann eine Mittelohrentzündung und das wurde zu einer Mastoiditis. Und eine Mastoiditis erkennt man meistens, weil hinter dem Ohr, ja, weil es da wehtut und geschwollen wird. Und sie hatte aber eine atypische, die nach innen ging. Also die Ärzte haben schon da kurz abgeklopft und man hat halt nichts gespürt, also auch nicht reagiert. Und die Mastoiditis wurde dann zu einer Hirnhautentzündung. Also ich empfehle allen, diesen Kniekusstest zu machen, wenn die Kinder mal krank sind.
Den Kniekusstest, das heißt, das Kind muss sein eigenes Knie küssen dürfen, sonst stimmt was nicht. Oder können,
genau.
Können, sie muss drankommen.
Genau. Ja, das mache ich jetzt auf jeden Fall immer, wenn auch bei jedem Schnupfen.
Ich habe auf jeden Fall extrem mitgelitten, weil so wie Sie das beschreiben, ist es wirklich ein Horror, sowohl für das Kind als auch für die Mutter oder die Eltern. Und eine Erfahrung, die man wahrscheinlich kein zweites Mal machen möchte.
Nee, auf keinen Fall. Und das Krasse war, es kam auch so unerwartet. Also wir waren total in unserem Alltag und dann geht man ins Krankenhaus und denkt, ja, aber eigentlich ist total übertrieben, ins Krankenhaus zu gehen, weil es wird schon nichts sein. Und dann war es aber trotzdem so dramatisch, das war einfach so ein Schock.
Aber heute geht's ihr gut.
Ja, sie ist auf einem Ohr taub, aber ihr geht es super und sie hat ein super Ohr. Und sie ist mega, mega cool und kann alles machen, was sie will und hört auch eben mit ihrem super Ohr alles, was sie will. Und was sie nicht will, hört sie nicht.
Was manchmal vielleicht auch nicht so schlecht ist.
Genau.
18. Stock ist ihr zweites Buch. Das erste ist vor 13 Jahren erschienen. Das war damals ein Roman über eine aufstrebende Rapperin in Berlin. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war das Buchschreiben für Sie damals eigentlich ja so eine Art Plan B.
Ja, das stimmt, weil bei der Musik war ich auch immer so abhängig von anderen, dass ich ein Studio habe, dass ich einen Produzenten habe. Und dann habe ich auch irgendwann an mir selber gezweifelt und dachte, ja, kann ich überhaupt rappen oder nicht? Und dann dachte ich mir, okay, ich schreibe jetzt einfach was, wo es nur auf mich drauf ankommt und ich niemandem dann die Schuld in die Schuhe schieben kann und sagen, ja, der ist schuld, sondern wenn es nicht klappt, dann lag es an mir.
Woher kam der Traum, überhaupt Rapperin zu werden?
Oh, der war schon ganz lange da. Also ich habe schon ganz früh, so mit 13, 14, ich weiß nicht mal genau, da habe ich mit einer Freundin angefangen zu rappen. Da waren wir aber noch Punks und das war sehr politisch. Es ging so um die Beschneidung von Frauen in Afrika. Also überhaupt nicht über unseren Alltag gerappt, sondern irgendwelche politischen Themen. Und dann bin ich nach München und habe dann irgendwann eben auch auf Deutsch, nicht mehr auf Schweizerdeutsch gerappt. Und ja, es hat mir einfach immer so Spaß gemacht. Und im Gegensatz zum Romanschreiben ist man oft im Team, man hat schnell Feedback, man schreibt einen halben Tag oder so, geht ins Studio und kann dann was anhören. Und das war immer so schön, so schnell was in der Hand zu haben, was geil klingt.
Hat sich das dann wie Scheitern angefühlt, als es doch nicht geklappt hat mit der Rap-Karriere?
Ein bisschen schon, weil ich war immer ganz nah dran und dann hieß es, ja, du wirst jetzt da gesigned von einem riesigen Label und es hat dann oft dann aber doch nicht geklappt. Und also Scheitern, ja, ich habe dann einfach gemerkt, okay, ich renne da was hinterher, was mir nicht das zurückgibt, was ich gerne hätte. Und dann habe ich wirklich eines Tages Schluss gemacht mit Rap, habe gesagt, ich gehe heute nicht ins Studio, ich schreibe keine Raps, ich lasse es einfach mal sein und wie sich das anfühlt. Und ich habe tatsächlich auch geweint, das ist auch schon lange her, aber habe es ernst gemeint. Ich so, okay, ich beende das jetzt und habe dann aber auch für mich gesagt, wenn der Rap zu mir zurückkommt auf irgendeine Art und Weise, bin ich offen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, den Roman zu schreiben, Charisma, der so im Rap-Milieu spielt. Und so konnte ich das auch alles verarbeiten. Und ja, ich habe dann meinen Traum Vicky leben lassen und dadurch war es dann für mich abgeschlossen.
Und Vicky, die Protagonistin oder vielmehr der Roman dazu, Charisma, hat ja auch wahnsinnig viele begeisterte Kritiken bekommen. Damals 2012 wurde sehr gelobt für seine Leichtigkeit, die Schnelligkeit, die Direktheit. Dabei passiert auch wahnsinnig viel Hartes. Also es gibt Vergewaltigungen, Boxereien unter Frauen, Knastbesuche, Psychiatrieaufenthalte, Polizei, Anwälte, Lamborghinis. Da steckt so viel drin. Wahnsinnig viel für einen Debütroman, habe ich mir gedacht.
Ja, also ich war dann auch überrascht, dass das Feedback so positiv war. Mir war wirklich alles egal. Ich habe es einfach geschrieben, ja, nicht nur für mich, aber so mit zwei Mittelfingern. Und ich dachte, oh, ihr könnt mich alle mal. Und dass Leute das gefühlt haben, fand ich dann doch ganz gut.
Wie schreibt man denn einen Roman, wenn man vorher noch nie ein Buch geschrieben hat? So leicht ist das doch gar nicht, oder?
Nee, es ist nicht so leicht, aber eigentlich, man muss einfach anfangen. Ich glaube, das ist der wichtigste Tipp. Und den ersten Roman habe ich noch mit Word geschrieben. Großer Fehler.
Also, warum?
Das, ja, also so ein Chaos. Und jetzt schreibe ich mit Scrivener. Und das ist so ein Schreibprogramm.
Mhm.
Ah, das ist der Hammer. Also wirklich, da kann ich die Kapitel hin und her schieben. Ich kann mir Notizen machen. Also es war life-changing.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Karline Thüroff im Gespräch mit
Sarah Gmür, Dorfplage, Punk und jetzt Autorin.
Geboren im Sommer 1980 und dort aufgewachsen, wo andere Urlaub machen, nämlich in einem Bergdorf nahe der schweizerisch-italienischen Grenze. Ist es die Postkartenkulisse, die ich mir gerade vorstelle, Frau Gmür?
Ja, das ist sie auf jeden Fall, ja.
Wie sieht's aus in Ihrem Dorf? Wie heißt es und wie viele Einwohner hat es?
Es heißt Monte Brè sopra Lugano, also überhalb von Lugano, weil es gibt noch ein anderes Brè. Es hat 400 Einwohner gehabt. Jetzt, ich glaube, es stirbt wirklich ein bisschen aus. Und ja, also früher, so richtig, wie man sich das vorstellt, mit alten Männern, die da Grappa trinken am Nachmittag und Boccia spielen. Und es ist sehr südländisch. Und da gab es eine Einkaufsmöglichkeit, eine Schule mit einem Klassenraum. Und wir waren zu fünft in meiner Klasse.
Wow.
Ja, und dann gab es noch die Klasse unter uns, die waren zu dritt. Und dann die dritte, also die letzte Klasse war ein Kind. Also wir waren dann alle zusammen in einem Raum mit einer Lehrerin, drei verschiedenen Klassen.
Das klingt sehr idyllisch und überschaubar. War das dann eine eingeschworene Gruppe, diese Klasse, oder eher eine Art Zwangsgemeinschaft?
Nee, wir waren schon gute Freunde. Also das war schon eine eingeschworene Truppe und Ja, ein paar verfolge ich immer noch ein bisschen über Instagram und weiß ein bisschen, was sie machen.
Sind aber auch nicht mehr auf dem Berg mittlerweile.
Doch, die eine ist auf dem Berg. Ich war spazieren mit meiner Familie und sie wohnt noch im gleichen Haus und ist jetzt da massiert.
Massiert, eine Masseurin.
Ja.
Okay.
Ja.
Ihre Eltern haben damals dort in Montebrais ein Hotel aufgemacht. Was war das für ein Ort, an dem Sie ja auch sehr viel Zeit verbracht haben?
Wir haben im Hotel gewohnt, ganz oben hatten wir eine Wohnung. Und das Hotel hatte nicht so viele Zimmer, also 23 und unten Restaurant und Speisesaal und Kaminzimmer. Es war eben heute, würde man sagen, ein Biohotel. Wir hatten einen riesigen Garten mit Gemüse und das wurde dann auch in der Küche verarbeitet. Und wir hatten viele Familien, viele Leute, die einfach Ruhe wollten, Wanderer, bestimmt auch SchriftstellerInnen. Und da war auf jeden Fall immer was los.
Und sogar Willy Brandt hat mal seinen Weg dorthin gefunden.
Ja, aber das war, muss ich leider sagen, vor meiner Zeit. Also da gehörte das Hotel noch, also noch nicht meinen Eltern.
Aber es gab ein Foto davon.
Genau, auf der Terrasse und so, ja. Das war ein paar Jahre davor.
War dieses Dorf, dieses Hotel, war das Ihre ganze Kindheit lang ein Traumort für sich oder haben Sie sich auch manchmal weggeträumt vom Land?
Nee, da habe ich mich schon sehr wohl gefühlt. Ich kannte ja auch nichts anderes und ich glaube, es ist sogar der sonnigste Ort der Schweiz, habe ich mal gelesen. Und ich fühlte mich da sehr, sehr wohl.
Irgendwann haben sich Ihre Eltern dann getrennt. Wie alt waren Sie da?
Bei der Trennung war ich 9 und bin dann mit meiner Mutter und mit meinem Bruder nach Lugano gezogen.
Und dann haben Sie sich geschieden und dann ging es noch weiter weg, oder?
Genau, dann ging es nach Luzern in die deutsche Schweiz und das war für mich ganz schlimm.
Schwieriger Abschied.
Ja, weil eben in dem Alter hat man ja vor allem die Freundinnen und die musste ich dann hinter mir lassen und neue Sprache, neue Schule. Ja, und dann habe ich auch ziemlich rebelliert und wurde dann später eben Punk.
Neue Sprache heißt, bis dahin hat sich Ihr Leben auf Italienisch abgespielt und dann wurde umgeschaltet auf Deutsch?
Genau, also zu Hause haben wir schon auch Schweizerdeutsch geredet, aber meine Sprache war eigentlich Italienisch in der Schule und mit den Freunden. Ich hatte auch Mühe mit dem H, also ich konnte kein H sagen, weil man das im Italienischen nicht sagt. Und da musste ich dann in Luzern auch ins Deutsch für Fremdsprachige und da wurde das dann abtrainiert. Und genau, ich konnte halt nicht schreiben und nicht lesen auf Deutsch, weil ich halt nur Schweizerdeutsch konnte und ja, auch nicht perfekt.
Da mussten Sie Ihre Orientierung dann erstmal finden. Inwiefern hat Ihnen das Punk-Sein dabei geholfen?
Ja, es hat mir einfach geholfen zu rebellieren. Und ich glaube, Punk war ich auch aus Langeweile. Ich wollte einfach was erleben. Das, was mir früher nie gefehlt hat, also da auf dem Montebrais war ich halt noch ein Kind und irgendwie hatte ich da Abenteuer im Dorf. Und in Luzern ist halt eine Stadt, ja, und da habe ich mich einfach gelangweilt und ich glaube, so haben wir Action gesucht.
Wenn man heute Fotos von Ihnen sieht, also ich kann mir Sie als Punk ganz schwer vorstellen, wie sah das aus?
Oh, nicht so gut. Also ich hatte Dreadlocks und ganz verschiedene Farben, ich hatte gelbe Haare, grüne, rote und ich habe letztens auch wieder ein Foto gesehen und dachte mir, mein Gott, war ich jung. Und ich habe mich natürlich total erwachsen gefühlt, aber ich sehe wirklich ein Kind mit gelben Haaren.
Waren Sie ja auch damals, oder? 11, 12, 13?
Ja, so 13 würde ich sagen, ja.
Wie alt waren Sie, als Sie sich selber gepierst haben?
Ja, auch so 13, 14. Das war in einem Club und ja, mit so einer Kanüle. Und irgendjemand hatte gesagt, ja, ich habe da so eine Junkie-Kanüle und die sind hohl. Also ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber so habe ich sie in Erinnerung. Genau, und dann haben wir das gekühlt mit Eiswürfel von der Bar und also die Lippe gekühlt und dann durchgestochen. Und dann, weil die Kanüle eben hohl ist, konnten wir dann das Piercing da durchschieben und die Kanüle rausziehen und dann war ich gepierst.
Klingt schmerzhaft.
Ja, es hat auch nicht lange gehalten, weil dann ein paar Wochen später und so ist meine Lippe so angeschwollen, dass meine Mutter, ja dann war die Mutter wieder gut, in den Keller musste und mit einer Zange mir das aufmachen. Mich retten.
Also bitte nicht nachmachen. Hat sie sich Sorgen gemacht um sie, ihre Mutter?
Ja, sie hat sich natürlich Sorgen gemacht. Auch viele haben gesagt, oh, was ist jetzt mit Sarah los und so. Und dann sind wir aber zu einem Psychologen und der meinte dann, sie brauche sich keine Sorgen zu machen, das sei eine Phase, ich sei stabil. Ja, und dann hat sie auch losgelassen, hatte ich das Gefühl. Aber es war bestimmt nicht einfach als Mutter und ich habe so ein Glück, dass meine Tochter also bisher noch so wahnsinnig vernünftig ist. Ich hoffe sehr, dass das bleibt.
Haben Sie Ihren Vater noch oft zu sehen bekommen nach der Trennung Ihrer Eltern?
Ja. Der hat mich oft besucht. Ich bin dann auch ab und zu dann irgendwann mit dem Zug alleine von Luzern nach Lugano gefahren. Ja, wir haben bis heute einen sehr guten Kontakt und treffen uns regelmäßig.
Und gibt es das Zuhause Ihrer Kindheit noch, das Hotel auf dem Berg?
Das wurde verkauft, leider, vor ein paar Jahren. Und es hieß erst, es bleibt ein Hotel, aber dann wurden da auch Wohnungen reingebaut. Ist jetzt so ein Bed and Breakfast mit einem kleinen Restaurant. Ab und zu schreiben mir Leute E-Mails und sagen, ja, wir waren früher in den 80ern und 90er Jahren bei Ihnen zu Hause und jetzt ist die Seele weg und so. Aber ja, ich glaube, das Bed and Breakfast ist auch ganz okay, aber ich war da jetzt noch nie.
Wie es dann weiterging und wie aus dem Punk Sarah Gmür ein Model und eine Schauspielerin wurde, darüber werden wir gleich sprechen hier in 1:1 der Talk nach Regina Spektor und ihrem Hotelsong.
Come in, come in, come in to my world, I've got to show, show, show.
Sarah Gmür ist mein Gast heute in 1:1 der Talk, Autorin, aber auch Model und Schauspielerin. Frau Gmür, Sie haben uns gerade beschrieben, wie das aussah. Sie als Punk mit bunten Dreadlocks. Irgendwann haben Sie die abgeschnitten und dann ging es eigentlich fast ja sofort los mit dem Model. Als solche wurden Sie entdeckt mit kurz rasierten Haaren, stimmt es?
Ja, und das war eigentlich auch ganz witzig, die Story, denn ich hatte ja diese Dreadlocks und fand das eigentlich ganz cool. Und ein Typ meinte dann irgendwann, ja, eigentlich bist du ganz hübsch, aber diese Haare, ey, die gehen gar nicht. Und das hat mich dann damals so beeinflusst, dass ich dachte, okay, ja, Jungs sind jetzt langsam schon auch interessant. Und ich laufe da mit diesen Haaren rum. Und dann habe ich sie rasiert und war dann in einem Club. Und da wurde ich dann angesprochen, ob ich nicht modeln möchte.
Und Sie wurden direkt nach Mailand eingeladen. Da wird man ja erstmal skeptisch, oder, wenn jemand sowas von einem will?
Das war nicht direkt. Das hat sich ganz langsam so ergeben. Ich habe dann ab und zu eben Fotos gemacht, dann vor allem Laufsteg gemacht, erst in Luzern, dann in Zürich. Dann hatte ich eine Agentur, dann hieß es, ich könne mal nach Mailand. Das war auch witzig, da habe ich ja noch gekifft in der Zeit. Und dann war ich da wirklich mit so 3-4 anderen Models so in einem Bus, also so in einem großen Auto, und wollten nach Mailand fahren oder sind nach Mailand gefahren. Und an den Grenzen, damals brauchte man noch einen Ausweis, wurde ich nicht durchgelassen. Ich hatte meinen Pass zu Hause vergessen. Und ja, bin dann da ausgestiegen und bin dann mit dem Zug
wieder
zurückgefahren.
Ja. Und dann nochmal hinterher oder war es das dann erstmal mit Mailand?
Das war es dann erstmal und dann später, dann wieder ein Jahr später oder so. Also das war wirklich ganz langsam und erst dann, glaube ich, so mit 17 dachte ich mir, okay, jetzt könnte ich mal versuchen, das professioneller zu machen.
Ich frage mich ja, wenn Sie sich eine Zeit lang als Punk identifiziert haben, kam sich diese Anti-Haltung, die Punks ja oft haben, da auch nicht irgendwie in die Quere mit dem, was Sie als Model machen sollten und wofür die Modewelt gemeinhin so steht?
Also die Modewelt, die ich so kennengelernt habe, war eigentlich sehr, sehr kreativ. Also ich habe auch andere Seiten gesehen, aber oft waren es junge Designer aus Antwerpen, die krasse Sachen gemacht haben. Also für mich war das oft auch einfach Kunst. Und ja, mir war es auch, die so große Namen waren mir total egal. Ich habe das nicht mal gecheckt. Also, und vielleicht war das dann auch die Coolness, die ich hatte, weil es mir egal war und ich nicht beeindruckt davon war, die vielleicht mir diese Attitüde gegeben hat und vielleicht ich dann auch dafür gebucht wurde.
Wir sprechen jetzt, ich glaube, wir sind immer noch Mitte der 90er, oder? Da sind Sie noch gar nicht volljährig, so um die 15. Was war denn mit der Schule eigentlich?
Also das Modeln, von dem ich jetzt erzählt habe, war dann eher so mit 17. Ich habe nach der Schule eine Kunstschule gemacht, 2 Jahre. Dachte, ich will in die Richtung gehen, habe dann gemerkt, vielleicht doch nicht nur das, habe dann, weil meine Mutter war Berufsberaterin und sie hätte schon gerne eine solide Ausbildung gehabt, wollte mich zur Erzieherin ausbilden lassen. Und das ist eigentlich eine sehr coole Schule. Und habe die 1 Jahr gemacht und da kamen viele Angebote, Modelangebote. Und dann habe ich diese Schule abgebrochen. Und die haben auch gesagt, ich könnte nach 1 Jahr wieder zurückkommen, wenn ich möchte. Und ich bin dann aber nie zurückgegangen.
Mhm. Also konnten Sie sich selber doch nicht im Kindergarten vorstellen als Erzieherin?
Nee. Also ich muss sagen, die Ausbildung war super interessant. Und da habe ich auch ein bisschen meine Liebe zum Erzählen gefunden. Okay, durchs Rappen habe ich viel geschrieben. Aber die Schule davor hat mich halt null interessiert. Also ich war nur Anti. Und da war ich zum ersten Mal, okay, lernen ist vielleicht doch irgendwie spannend und es gibt coole Klassiker, die man lesen kann. Und das hat mich da schon auch ein bisschen geöffnet.
Letztendlich haben Sie sich dann doch fürs Model entschieden, aber die Schauspielschule in Zürich gab es noch obendrauf. Warum?
Ja, ich habe dann gemerkt, Modeln macht Spaß, aber es ist für mich auf jeden Fall nichts mit Zukunft. Und ja, es war auch in den Tag leben, was ich zwar sehr, sehr liebe, aber es war sehr, sehr unstetig. Und irgendwann hieß es, ja, besser jetzt auch kein Brot mehr essen. Und ich habe dann eben 1 Jahr das gemacht und dann habe ich die Schauspielschule angefangen in Zürich.
Mit welchem Ziel? Wo wollten Sie hin als Schauspielerin?
Ich wollte eigentlich Schauspielerin werden.
Egal was? Theater, nee. Film, Werbung?
Am liebsten Film. Aber wo ich dann eben nach München gezogen bin und ein anderes Angebot bekommen habe, habe ich gemerkt, wenn ich das Angebot annehme, dann ist die Karriere mit Film vorbei.
Da sprechen wir gleich noch drüber. Vorher würde mich interessieren, also Sie haben schon gesagt, Ihre Mutter war Berufsberaterin und Sie haben wahnsinnig viel ausprobiert. Wenn ich Ihren Lebenslauf lese, sieht es einerseits aus wie die große Orientierungslosigkeit, andererseits auch aber wie eine ganz, ganz große Lust, viele Sachen auszuprobieren und das Leben und seine Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Was war Ihr Antrieb?
Ja, ich sehe das Leben als ein Abenteuer und es gibt so viele Möglichkeiten und ich will einfach Sachen ausprobieren und mich verwirklichen und das machen, was ich, auf das ich gerade Bock habe.
Und wie wissen Sie, was Sie am Ende wirklich glücklich macht und was nicht?
Also es ist ein Gefühl. Ich höre ganz, ganz fest auf mein Gefühl. Und ich habe gemerkt, vor allem, wie es so nachklingt, das ist immer so wichtig. Wenn ich was mache und danach mich besser fühle, dann ist was gut. Und wenn ich mich danach nicht gut fühle, denke ich, okay, mache ich nicht mehr.
Eine Stunde, 2 Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Kaline Thüroff trifft
Sarah Gmür für die Ärzte vor der Kamera.
Und damit ist nicht die nächste Krankenhausserie gemeint. Sie haben auch in einem Musikvideo der Ärzte mitgespielt. Welcher Song war das?
Der hieß Fiasco.
Und ist auch schon eine Weile her, oder?
Ja, das ist lange her. Ich glaube 2011, kann das sein? Ja, ungefähr so.
Und Ihre Rolle im Video war?
Die Frau, die Sie nicht trauen anzusprechen. Eine ziemlich coole Rolle.
Das passiert Ihnen im echten Leben wahrscheinlich auch.
Aber das kriege ich da nicht mit.
Ja, genau. Und Sie haben gerade eben erzählt, nach der Schauspielschule haben Sie einen Job angenommen, bei dem wussten Sie eigentlich, danach ist es vorbei mit dem Film. Was war das für ein Job und warum haben Sie ihn gemacht?
Also das klang so, als hätte ich Pornos gedreht, oder?
Erstmal schon, ja.
Ja, nee, ich habe bei einer Daily Soap mitgespielt und das war so eine oder die erste Reality, wie nennt man das, Scripted Reality Show Serie auf ProSieben. Und das ist eher nicht so gern gesehen in der Filmbranche.
Freunde, das Leben geht weiter, hieß die damals.
Genau. Und dann wusste ich, dann ist mein Gesicht verbrannt. Aber ich hatte ja eigentlich andere Pläne. Ich wollte ja eigentlich rappen. Das war immer so mein größtes Ziel.
Kommen wir nochmal zurück auf Ihr Buch, weil auch die Protagonistin Wanda in 18. Stock träumt vom Schauspielerinnensein. Sie träumt von ihrem großen Hollywood-Moment, von ihrem Durchbruch als Schauspielerin. Gleichzeitig beschreibt sie die Filmwelt ja fast schon wie ein Paralleluniversum mit ganz eigenen, zum Teil wirklich absurden Regeln. Haben Sie das auch so erlebt?
Also ich habe zumindest erlebt, dass es nicht so glamourös ist, also bei der Arbeit am Set, wie man das vielleicht denkt. Und ja, ein bisschen habe ich das auch so erlebt, aber ich habe natürlich wie immer beim Schreiben auch übertrieben.
Insbesondere die Männer, finde ich, kommen gar nicht gut weg. Allen voran der große Filmproduzent Wilhaus mit seiner großspurigen, weltfremden und ja, ganz schön selbstverliebten Art. Man hört aber schon auch in Wirklichkeit immer von genau solchen Typen, die immer noch das Sagen haben.
Das stimmt. Und ja, Wilhaus ist ja fast eine Karikatur, aber ich mag ihn auch ein bisschen, obwohl er wirklich manchmal ein Arschloch ist. Aber zum Beispiel, er hört ja ganz krass auf seine Frau. Also Halina hat ja eigentlich das Sagen. Er ist extrem großzügig. Er ist unterhaltend. Also der hat schon auch seine Vorzüge, muss ich sagen. Obwohl er auch so unsympathisch sein kann.
Ja, das stimmt. Und er ist mir auch ans Herz gewachsen und auf jeden Fall eine meiner Lieblingsfiguren geworden. Wie ist es denn in der Literaturwelt? Läuft es da anders ab als in der Filmwelt?
Also bisher finde ich alles sehr, sehr nett. Vielleicht ändert sich das noch, aber bisher bin ich echt erstaunt, wie nett die Leute sind. Aber wenn ich das so einordnen müsste, würde ich sagen, die krasseste Szene, was ich bisher so erlebt habe, ist Hip-Hop. So viel Hass, so viel Frauenverachtung habe ich da am meisten erlebt. Dann kommt die Filmszene, wo man sehr schnell eben als alt gilt oder als zickig oder keine Ahnung. Und dann die Literatur. Fand ich bis jetzt sehr, sehr nett. Aber eben, das ist nur
die eigene Erfahrung.
Wie ich das jetzt gerade wahrnehme.
Stimmt es denn, dass Sie sich für einen Literaturwochenendkurs angemeldet haben, als Sie Ihren neuen Roman geschrieben haben?
Ja, das habe ich gemacht.
Wo?
Volkshochschule.
Warum?
Ja, ich fand das Schreiben manchmal sehr einsam und dann dachte ich mir, es wäre schon cool, wenn ich so ein paar Gleichgesinnte hätte, mit denen ich schreiben könnte. Also jeder so an seinen eigenen Sachen, aber man trifft sich so. Und dann war ich da und die Kursleiterin hat das gar nicht gemocht, was ich geschrieben habe.
Also Sie haben dort schon Teile vorgelesen?
Genau, das durfte man und das habe ich auch sehr gerne getan und sie fand das aber gar nicht gut.
Warum nicht?
Ich habe da die Krankenhausszene mit Kali vorgelesen. Das war am Anfang die erste Szene. Eigentlich hätte der Roman so angefangen, also in der ersten Fassung. Und sie fand, also keine Mutter ist so bescheuert, dass ihr das Kind fast vor den Augen wegstirbt. Und ja, und sie hat mich da halt als Mutter getroffen. Und nicht unbedingt als Autorin. Genau, sie meinte auch, es geht auch überhaupt nicht, in Ich-Form und in Präsenz zu schreiben. Ja, damit hätte ich leben können, aber dass sie halt das mit der Mutter gesagt hat. Und das war auch noch ganz frisch. Meine Wunde, also die Sache mit meiner Tochter. Ja, und irgendwann hat sie halt gesehen, dass ich weine und kam dann zu mir, aber hat es dann auch nicht viel besser gemacht.
Heißt, Sie haben diesen Kurs wieder abgebrochen. Sie haben aber nichts verändert, oder? Weil die Szene ist immer noch im Buch, Sie schreiben immer noch im Präsens. Die Sprache ist wahrscheinlich ganz ähnlich geblieben. Vielleicht sollten Sie ihr ein Exemplar Ihres Buches schicken.
Ja, das habe ich mir auch überlegt. Ich habe auch immer noch Ihre Newsletter abonniert, damit ich Ihren Namen nicht vergesse. Also ich bin so, so oldschool, Auge um Auge. Nee, also da muss ich irgendwann auch loslassen. Eine Sache habe ich doch verändert. Und ich habe die Krankenhausszene ein bisschen nach hinten geschoben und das Setting ja besser beschrieben davor. Hätte ich vielleicht sowieso gemacht, ich war ja erst am Anfang vom Schreiben, aber da hat sie mich schon beeinflusst.
Wie sind Sie denn weiterhin mit der Einsamkeit des Schreibens umgegangen?
Ich hatte dann auch mal zeitweise einen Schreibpartner, mit dem habe ich mich ein bisschen ab und zu getroffen. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich doch eigentlich am besten alleine schreibe.
Und jetzt ist das Buch fertig. Sie leben in Berlin zusammen mit Ihrem Mann und mit Ihren beiden Kindern. Was macht Ihr Mann?
Der macht Sportmarketing.
Das klingt als Leben so insgesamt ja fast schon gewöhnlich im Gegensatz zu dem, was Sie uns schon aus Ihrem bisherigen Leben erzählt haben. Fühlt sich das für Sie manchmal auch so an?
Ja, es ist schon eher gewöhnlich, aber was jetzt gerade mit dem Buch abgeht, das ist für mich auch wieder neu und das macht es wiederum sehr, sehr spannend.
Fühlen Sie sich angekommen jetzt?
Für eine Weile auf jeden Fall.
Und was machen Sie, dass es nicht langweilig wird?
Ah, ich habe schon die nächsten Ideen. Also erstens habe ich wirklich fast das ganze Jahr jetzt schon durchgeplant mit Lesungen und Projekten. Und ja, ich habe auch schon neue Ideen.
Die aber noch nicht verraten werden an dieser Stelle.
Genau.
Kommt das nächste Buch?
Also mein erster Roman, Charisma, wird ja im Herbst neu erscheinen bei Hansa Blau. Also mein neues Buch wird mein altes Buch sein. Und danach wird bestimmt auch wieder ein neuer Roman kommen.
Und in der Zwischenzeit, was lesen Sie selber gerne?
Ich lese gar nicht so viel. Meine Inspiration kommt eher so von der Popkultur, von Filmen, von Musik und so. Ja, aber, das habe ich auch schon öfters gesagt, mein Lieblingsbuch ist immer noch Der Hund von Akiz.
Warum? Ein Buch, das ich überhaupt nicht kenne. Warum sollten wir das auch lesen?
Das ist einfach so gut geschrieben. Und ich habe es auch beim Schreiben immer wieder gelesen, als einziges Buch, wenn ich so das Gefühl hatte, dass ich die Stimmung meines Romans verliere. Und wenn ich das gelesen habe, also nicht ganz, sondern einfach ein bisschen wieder reingelesen, bin ich wieder so in meine Story zurückgekommen, weil ja, er beschreibt einfach so eine Welt, die ich mega spannend finde und ja, die ich sehr, sehr mag.
Was ist das für eine Welt?
Also es geht so um einen Typ, der eigentlich gar nichts hat, eher so von der Straße, und der kommt in die Sternenküche. Und ich mag halt einfach so Stories über Erfolg und die aber doch irgendwie Abgründe haben.
Also am Ende noch ein Buchtipp von Sarah Gmür. Der Hund von?
Akiz, aber ich sag's immer falsch. Also meine Agentin sagt, ich sage immer, also Betonung auf A. Können Sie das?
Akiz.
Ja, genau, so sagt man das, glaube ich. Achim Bornhack heißt er.
Okay, Achim Bornhack, der Hund von Akiz. Eine Empfehlung von Sarah Gmür in 1:1 der Talk. Und ich sage an dieser Stelle viel Erfolg jetzt mit dem eigenen Buch. Vielen Dank für Ihre Zeit und viele Grüße nach Berlin. Es war mir eine Freude.
Dankeschön. Ich habe mich auch sehr gefreut.
Den Talk mit Sarah Gmür finden Sie auch als Podcast in der ARD Audiothek. Und wenn Sie dort schon sind, dann hören Sie doch gerne gleich weiter, zum Beispiel Unter Verdacht. Das ist der True Crime Podcast von Bayern 3.